absolute Rekordfolge.
Rekordfolge?
Rekordfolge mit Sonny Kittel letzte Woche. Da haben wir wirklich jetzt schon den absoluten Rekord an Streaming und Hörern und sonstigen
krass,
geknackt.
Ich bin heute Morgen so aufgewacht und habe irgendwie gedacht, irgendwas ist heute anders. Das
war, okay, crazy. Hattest keinen Kopf, weil du Sonntag nicht los warst, oder?
Nee, das ist krass. Ja, aber man spürt das ja, wenn man was Besonderes passiert.
Ist auch eine geile Folge, ne?
Definitiv.
Also und ich habe nur positives Feedback
bekommen. Ich auch, auf jeden Fall. Viele auch echt geschrieben, auch in den sozialen Kanälen, dass sie Sonny jetzt
besser kennen,
aber auch jetzt irgendwie anders auf ihn blicken so und einige Sachen vielleicht auch anders verstehen und es nicht immer zu sehr auf die Goldwaage legen. Aber rekordmäßig war nicht nur die Folge von Sonny Kittel, sondern auch unser Torwart Heuer Fernandes ist ja ein absoluter Rekordjäger.
Echt?
Ja, er hat tatsächlich diese Saison schon das 5. Mal zu Null gespielt und das nach 7 Ligaspielen und das ist absoluter Vereinsrekord. Also
wow. Bei Bayern wäre man wahrscheinlich so erstes Drittel in dem Rekord.
Und man muss ja sagen, KSC hat gezeigt, es lag nicht daran, dass die Abwehr so unfassbar gut verteidigt hat oder irgendwie die nicht auf Tor geschossen haben, sondern er hat selber dafür gesorgt. Ne?
Absolut, Kai, gut. Steig schon leicht in die Analyse ein, aber diese beiden Rekorde gefallen mir.
Rekorde über Rekorde.
Gucken wir, was gleich nochmal passiert.
HSV, meine Frau. Der Fußball-Podcast von Fans für Fans. Mit Gato, Bones, Kai und Muchel von Abschlag. Jede Woche neu. Präsentiert bei Radio Energy.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von HSV, meine Frau! Mit 3 Punkten im Gepäck vom Wochenende, so bockt es und so nimmt sich doch so eine Folge viel, viel leichter auf und mit noch mehr Vorfreude auf die nächsten 30 Minuten, wir werden sehen, 40 Minuten, 60 Minuten, keine Ahnung, wie lange hier die Folge geht, was so passieren wird, auf jeden Fall wird sie cool werden, denn wir haben richtig coole Themen. Kai ist mit dabei.
Moin, moin.
Und Muchel.
Moin.
Du bist mit dabei, du hast ja eben schon die Kittel-Folge einmal angesprochen, also wenn ihr euch die noch nicht angehört habt, das ist die Folge, wo Sonny Kittel zu Gast war, genau vor einer Woche ist sie rausgekommen, ungefähr, letzte Woche.
Ne? Letzte Woche, ja.
Genau. Und ja, hört sie euch an, nach der Folge traue ich mich gar nicht, ihn zu kritisieren, weil er eigentlich ein nicer Typ ist. So, das ist immer die Kehrseite so ein bisschen. Aber das Gute ist, er hat ja super gespielt. Also es ist, die Welt ist rosarot. Ja, ich würde sagen, wir gehen erstmal auf das Spiel ein. Da ist sehr viel passiert. Dann habe ich noch ein kleines Quiz für euch.
Quiz?
Eventuell rufen wir nochmal jemanden an. Wir haben ja noch ein paar Nummern vom letzten Mal. Mal gucken, ob die Person rangeht oder nicht. Und dann blicken wir natürlich auf das schwerste Spiel der Saison, höchstwahrscheinlich. Mhm. Und es ist nicht Leipzig. Also da haben wir noch einiges vor uns.
Wir haben ja einen Bombensaisonstart jetzt hingelegt, das muss man ja echt mal sagen. Ne? Wir haben 3 Punkte mehr als letztes Jahr zum gleichen Zeitpunkt.
Nur drei Punkte?
Nee, okay, krass. Wir haben jetzt 2 Niederlagen, die hatten wir zu dem Zeitpunkt nicht. Da haben wir mehr Unentschieden gehabt und dementsprechend haben wir auf jeden Fall einen deutlich besseren Saisonstart als letztes Jahr. In der letzten Saison wären wir jetzt Tabellenführer mit der Punktzahl.
Das ist doch gut. Und erster ist Paderborn, nur nochmal zur Einordnung, mit 16 Punkten. Wir sind Zweiter und die aktuellen direkten Konkurrenten sind Heidenheim, Darmstadt und Achtung, Hannover hat sich jetzt auch wieder hochgespielt. Die haben viele Spiele jetzt gewonnen. Also
ja, glücklich ist 1-0 natürlich auch gegen Hansa, ne? Aber ja, 1-0 glücklich. Ich meine, da sind wir ja wahrscheinlich auch nicht so weit entfernt von unserer Leistung am Wochenende. Zumindest von unserem Spiel.
Das ist korrekt. Wir gehen das Ding mal chronologisch durch.
Wo habt ihr es geschaut?
Im Stadion.
Im Stadion. Ah.
Und wo? Zwar in der Loge. In der Loge.
Okay, ich biete euch jetzt die Vorlage.
Ja, natürlich. Das Ganze hat begonnen Samstagnachmittag, als wir auf dem Winterhuder Stadtteilfest waren. Haben da schon mal uns leicht eingegroovt und haben da auch viele Leute schon mit HSV-Trikot gesehen. Was uns natürlich gefreut hat, sind dann hingefahren in die Loge, noch bewaffnet mit einem
Munitionsgürtel mit kurzen, oder?
Nee, das nicht. Diesmal nicht, aber mit einem Ghetto-Blaster, damit wir in der Loge auch wieder eine Musikanlage haben. Gab okay. Natürlich noch klassisch kurze Diskussion, dass wir es reinbekommen oder nicht, aber war ja alles vorher angemeldet. Und dementsprechend sind wir da angekommen und konnten dann loslegen. Und Es war, Kai, wie hat sich's angefühlt in der Loge?
Ja, es war herrlich. Also irgendwie dann, wir waren ja jetzt ein paar Spieltage nicht im Stadion, was ja irgendwie auch untypisch ist. Und ich habe es vermisst, diese Atmosphäre. Ich muss sagen, ich bin immer so eine halbe Stunde vor Spielbeginn, macht mich das immer ganz kirre, weil da sieht das Stadion immer noch derbe leer aus. Ne? Also es kommen ja echt viele so in die letzten 5 Minuten. Man denkt immer so eine halbe Stunde vorm Spiel, oh, es besteht kein Interesse mehr, irgendwie das Spiel zu sehen, oder sind die Zuschauer unzufrieden oder kommen nicht mehr. Und dann, wenn es dann losgeht, bei Anpfiff sind sie alle auf ihren Plätzen.
Ist aber in anderen Ländern noch viel krasser. Also da muss ich sagen, ist es bei uns ja noch relativ human, dass die Leute schon relativ früh da sind.
Auch so, wenn man Champions League guckt, sieht man ja immer leere England. Ränge, wenn die da anmoderieren und dann kommen die da noch knapper. Ne?
Ich finde auch, man hätte was verpasst, wenn man direkt zum Anpfiff gekommen ist, denn die Stadionshow, speziell der DJ, hat sich ein bisschen was verändert. Der hat mal so, ist es euch aufgefallen?
Sweet Caroline.
Genau, der hat Muchel mit hier mit seiner Singstimme, trällert schon Sweet Caroline und das ganze Stadion ist auch eingestiegen. Und da würde ich mal sagen, das waren mal ganz geile Songs, ne?
Ich fand die Stimmung sowieso, irgendwie hatte ich das Gefühl, sie war dieses Mal deutlich besser vorm Spiel. Also die Leute haben viel lauter schon mitgesungen und waren viel mehr in Stimmung. Auch die Nord war irgendwie ziemlich laut. Ich
muss sagen, Stübi auch ganz geil die Meute einmal angeheizt, als er irgendwie irgendwas von wegen KSC und 2019 und damals und ausgepfiffen und bla 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 und so. Und da war auf einmal alle Feuer und Flamme und dann noch mit den geilen Songs am Anfang, wo das Stadion mitgesungen hat, besser als irgendwelche Chart-Hits von Dua Lipa oder irgendwie sowas, das bringt doch gar keinen weiter.
Es ist so geil, wir sind jetzt eher so südlich und da hörst du natürlich den Gästeblock viel intensiver, als wenn du nördlich bist. Das hat mich, erstmal Lob an die KSC-Fans, die waren da gibt es andere Vereine, die können sich da ganz weit hinter denen anstellen, die waren mit einer großen Meute da, haben auch Gas gegeben.
Also der Gästeblock, war gefüllt.
Ja, aber auch erst ein bisschen später. Die Ultras kamen spät, weil sie von der Polizei noch aufgehalten worden sind. Und ich fand, erst als die Ultras gekommen sind, hat dann irgendwie der Block angefangen, Stimmung zu machen. Vorher halt auch nicht. Da haben sie gewartet, wo sind sie denn und so.
Ja, aber während des Spiels, das macht mich immer, es ist so intuitiv, wenn die anfeuern, dann will ich am liebsten mal dagegen rufen. Also in der Sekunde würde ich dann am liebsten mal was dagegen anstimmen. Und das kam jetzt natürlich im Spiel relativ häufig vor und das hat mich so ein bisschen kirre gemacht. Da ist man auf der Nord natürlich, wenn die eigene Meute immer anheizt.
Und auf der anderen Seite muss ich auch sagen, dass die Karlsruher Fans wenig ihre eigene Mannschaft supportet haben und angestimmt haben, sondern im Grunde genommen ging es eigentlich nur gegen den HSV. Und es war weniger Support der eigenen Mannschaft, sondern Hauptsache Sticheln und viele Becherwürfe auf die HSV-Fans, die daneben saßen. Also es war ja so ein Becherhagel, der da hin und her ging. Und irgendwann haben die Ordner dann angefangen, die HSV-Fans von dem Gästeblock irgendwie umzusetzen, dass da die HSV-Fans nicht so dicht am Gästeblock sitzen. Also Karlsruhe, muss ich sagen, wow. Bei denen sitzt der Stachel schon ganz schön tief und
Ja, so ist es halt, ne? Ich meine, wir haben gewonnen, wir sind besser.
Aber ich fand's sehr geil, wie vor dem Spiel auch der HSV-Mob Marcelo Diaz Sprechchöre kam und da so ein kleines Sticheleien gegen Karlsruhe. Das gehört auch mit dazu.
Ja, natürlich. Ich meine, wenn Werder Bremen mit dieser verfickten Papierkugel anfängt, dann müssen wir auch alles, was wir haben, da reinsetzen.
Dann fragen wir mal Mitchell Weiser nach der Regelkunde, wie es bei Freistößen aussieht, wo man sich da in der Mauer zu positionieren hat.
Herrlich.
Karlsruhe wirklich der Verein, mit dem man am meisten positive Erlebnisse hatte, so in den letzten 3-4 Jahren.
In Karlsruhe.
Ich finde, also die haben wir immer auf dem Zaun gehabt, immer geschlagen. Ja. Sagt ja auch die Statistik aus, ne? Schon ewig nicht mehr gegen die verloren. Also immer wenn Karlsruhe kommt.
Und trotzdem immer irgendwie Feuer drin, ne? Also natürlich einmal das Relegationsspiel, dann die Jatta-Geschichte, wo sie sich ja auch nicht so geil verhalten haben und das angezweifelt haben.
Pokal.
Ja. Also,
Aber wir haben sie. Happy End. Wir haben sie auf der Pfanne, das ist ja das Entscheidende. Also,
Karlsruhe, wir scheißen euch zu.
Ja, gut, sehr gut. Es war, also ihr könnt noch viele Anekdoten erzählen, aber wir gehen erstmal weiter. Und zwar nach den Songs und der positiven Stimmung am Anfang wurde das Spiel dann auch irgendwann angepfiffen. Aufstellung war wie immer keine großen Überraschungen. Man hat das eine oder andere schon erwartet. Muheim hat wieder gespielt. Dompe hat gespielt. Und die erste Halbzeit war...
Können wir uns bei Heuer Fernandes auf jeden Fall bedanken.
Kai hat zu mir gesagt, immer kein gutes Zeichen, wenn der eigene Torwart der beste Mann ist.
Absolut. Aber ich muss sagen, ich habe es gesehen, dass Karlsruhe spielt immer gut mit. Ist eins der wenigen Zweitligateams, die sozusagen jetzt nicht nur sich hinten reinstellen, die den Ball laufen lassen können Und mein Eindruck war in der ersten Halbzeit, dass die irgendwie die gleichen spielerischen Mittel haben, tatsächlich wie der HSV, von der Qualität, wie die den Ball laufen lassen können. Das sehe ich ganz selten. Und dann habe ich aber innerlich gedacht, der Tabellenplatz von Karlsruhe in den letzten Jahren, der sagt halt auch aus, dass sie dieses Spielerische, das halten die halt nie so richtig lange durch. Also die bauen immer ab, die haben immer wieder lange Aussetzer und Phasen, wo sie dann einbrechen. Und ich fand, das war auch dieses Mal wieder so, dass man sich darauf verlassen konnte, dass KSC dann irgendwann nachlässt. Und klar, Heuer Fernandes, wenn wir den nicht haben, dann steht es 0-1, das pusht die dann natürlich auch, aber ich dachte so, ich war schon mit 0-0 fast in der Halbzeitpause, hatte immer trotzdem gutes Gefühl.
Ich fand es ganz, ganz bezeichnend auch, dass Meffert sagte, ja, nach dem Spiel hat er im Interview auch noch gesagt, dass wir zurzeit Schwierigkeiten haben, ins Spiel reinzukommen. Ne? Und das war ja dann beim Spiel gegen Darmstadt, war es ja schon das Gleiche, wo wir nach 7 Minuten 2-0 zurückliegen. Und das ist mir schon aufgefallen in den letzten Spielen, dass wir da echt ein bisschen Schwierigkeiten haben, zum Start des Spiels irgendwie wach zu sein und das Spiel anzunehmen. So. Also das ist, denke ich, eine Sache, die wird nicht nur uns auffallen, sondern dem Trainerteam mit Sicherheit auch.
Hoffen wir.
Und da denke ich mal, werden sie auf jeden Fall dran arbeiten.
Spektakulär, gleich in der ersten Minute war ja so ein Angriff, wo keiner so richtig nah dran war und der völlig frei vom Schusskreis dran abziehen konnte.
16er, ja. Aber es war.
Und das wird ja auch was sein, was die Trainer der gegnerischen Mannschaften ihren Teams jetzt auch mit auf den Weg geben, ne? So nach dem Motto, am Anfang sofort da sein, da hat der HSV seine Schwierigkeiten. Also deswegen umso wichtiger, dass wir da.
Die Außen haben sie auch ganz gut zugestellt, fand ich. Also da war Dompe und Jatta noch nicht so mega im Spiel, aber dafür 43. Minute Reis mit einem Schuss und das Ding war drin. Und man muss da sagen, Reis wahrscheinlich einer der besten Spieler vielleicht auf dem Platz. Wie habt ihr ihn gesehen?
Ich sag fast einer der besten Spieler der zweiten Liga. Also für mich neben Vuskovic wirklich im Moment so ein bisschen mein Lieblingsspieler. Mhm. Ich muss auch sagen, in letzter Zeit hat sich bei mir so bei ein paar Spielern was getan. Jetzt haben wir natürlich auch eher eine kleine Serie, aber Reis ist für mich einer, der zum Beispiel für mich auch Erstligapotenzial hat. Mhm. Der kann noch ein paar Schritte nach vorne machen, der ist schon ganz begabt. Ich weiß auch nicht, ob der nicht vielleicht sogar wenn er mehr herausgefordert wird und so vielleicht noch mehr zur Geltung kommt, als jetzt in der zweiten Liga, wo die Mannschaften echt immer tief hinten drin stehen, nur am Verteidigen sind. Also Reis für mich.
Ich muss sagen, was ich ganz cool finde, ist halt so diese mittlere Achse eigentlich, die relativ stabil ist. Ne? Also wenn du Heuer Fernandes, ne, dann hast du davor Vuskovic, Schonlau, dann in der Mitte Meffert, Reis, Kittel und vorne Glatzel. Also mit denen kannst du eigentlich in jeden Krieg ziehen. Ne? Dann hast du irgendwie ein ganz gutes Gefühl. Also ich muss sagen,
du hast ja jetzt fast schon die ganze Mannschaft genannt.
Ja, aber das sind so alle, die in der Mitte spielen irgendwie. Ja, ja. Die sind irgendwie so schon ein bisschen länger da, irgendwie ein Stück weit eingespielt, alle momentan bringen so mehr oder weniger ihre Leistung, sind vor allen Dingen auch noch, also entweder, ich sage jetzt mal, gestandene Spieler wie Schonlau, Kittel, Glatzel oder halt wirklich welche, die jung und super talentiert sind.
Wenn die Statistik nicht widersprechen würde, ne, dann, und man sich die Aufstellung anguckt, dann finde ich, ist man eigentlich überhaupt nicht so richtig abhängig von Glatzel. Denn in den Spielen, in denen er nicht trifft oder wo wir merken, der wird zugestellt oder die Kopfbälle auf ihn kommen nicht, weil die Flanken zugestellt werden, hast du eigentlich die perfekte Alternative mit Reis und Kittel, die aus der zweiten Reihe oder per Freistoß noch schon torgefährlich genug sind. Also da sehe ich, andere Mannschaften haben da nicht diese Möglichkeiten. Deswegen.
Und Glatzel arbeitet auch unheimlich viel, ne? Also ich finde, er wird natürlich immer da auch gleich an Toren gemessen. Natürlich als Stürmer ist das die harte Währung so. Aber ich finde es unheimlich, im Stadion sieht man es ganz besonders immer, wie viel er einfach auch nach hinten arbeitet und mitarbeitet. Und ja, und zum Tor von Reis, also natürlich auch ein Armutszeugnis von Karlsruhe, da nicht so ranzugehen, dass er so von außen reinlaufen kann. Trifft den Ball jetzt nicht hundertprozentig, aber reicht. Ich meine, das Ding reicht und
ist im Tor.
Wenn man hier im Kicker auf die Aufstellung guckt von Karlsruhe, dann sieht man bei Karlsruhe einem im HSV-Trikot auflaufen. Es kann ja nur die Rede von einer Person sein.
Zwei könnten es sein.
Ja.
Also zumindest in der Startaufstellung nur einer, ja.
Genau, und das ist Ambrosius. Mhm. Und Ambrosius, wie bewertet ihr ihn? Er hat eine 2-0 bekommen. Ich fand ihn auch stark. Er hat sehr viel dirigiert. Er war für mich so ein Chef. Mhm. aber auch meckrig.
Ja, ich wollte wie so ein Rohrspatz,
Zeit,
ne?
Ja, die ganze Zeit eine negative Ausstrahlung gehabt, ne? So war mir gar nicht aufgefallen beim HSV. Also
nee,
vielleicht hat er sich das da nicht getraut und versucht jetzt hier so eine Führungsrolle zu übernehmen. Aber mir war das zu kritisch. Er war immer nur am Pöbeln.
Ja. Und ich fand auch, wenn wir gerade bei Ex-HSV-Spielern sind, Kaufmann kam ja später auch noch rein. Ich fand, Kaufmann war auch sehr aggressiv den HSV-Spielern gegenüber. Ja, ich weiß nicht, ob da Frust mitspielt oder ich meine, der ist auch nur ausgeliehen, ne? Oder?
Kaufmann? Nee. Aber weiß nicht, nee, ich glaube nicht.
Okay.
Also ich bin mir da, wow, bin ich mir unsicher. Aber ich würde tippen. Ich würde tippen eher nicht.
Aber ja, also aber ich fand auch, er hat sehr viel lamentiert und
kann sein.
Darf sich nachher aber auch nicht beschweren, wenn er noch mit Gelb-Rot vom Platz geht, Ambrosius, ne? Also.
Ja, voll. Ich meine, zweite Halbzeit haben wir uns ja irgendwie dann wieder ein bisschen in die Spur gefunden und haben dann auch die ein oder andere Chance gehabt. Da hatten wir doch noch so einen Kommentar hier über Jatta. Da kann man natürlich auch vortrefflich diskutieren. Wer hat da was geschrieben, Moche? Hast du das?
Daniel Braga 83 schreibt, warum kommt keine Flanke von Jatta an? Also ich kann mich zumindest an eine Flanke erinnern, die ziemlich gut angekommen ist. Und das war die Flanke, die er direkt genommen hat auf Glatzel, die dann Glatzel so ein bisschen verbaselt hat. Kann man machen.
Und da kann
muss man das, machen vielleicht sogar.
Können wir nur sagen, was wir eigentlich auch in der Halbzeit geschrieben haben, als wir so ein paar Highlights und Lowlights rausgestellt haben bei unserer Instagram-Story. Da haben wir dann geschrieben, so ne, der war gut, der war nicht so gut, der könnte. Und Jatta war Jatta. Weil Jatta, da kannst du kannst nicht fast sagen, irgendwie war der gut, der ist manchmal brillant und so wie bei der Flanke nimmt er direkt ab auf den Fuß von Glatzel und manchmal denkst du, oh mein Gott, wisst ihr noch, wo sich den Ball 3 Meter irgendwie so super strange vorgelegt hat und dann gestolpert ist und es war alles wirklich kläglich.
Aber am Ende des Tages reicht es mir, wenn er im Spiel einen Glanzmoment hat, wo der Ball kommt und Glatzel den dann reinmacht, dann reicht es mir. Ja. Dann kann er vor 20 Flanken irgendwie ins Nirvana geschlagen haben, aber wenn diese eine Flanke da ist, ey, come on.
Absolut, also ist so, ich meine, so war ja schon immer und das ist jetzt auch nichts Neues, aber es ist trotzdem herrlich, dass das Spiel war wirklich.
Klar, hast du mit Königsdörfer auf der Seite jemand, der halt noch deutlich torgefährlicher ist und da vielleicht technisch deutlich versierter ist als Jatta, aber ich finde den Einsatz und den Willen irgendwie, den kannst du Jatta einfach nicht absprechen.
Ich sehe es auch so, hart auf hart würde ich mich für Königsdörfer entscheiden, wenn ich immer mich zwischen den beiden entscheiden müsste. Die Frage stellt sich ja aber gerade nicht. Mhm.
Naja, und auf dem nächsten Spieltag schon. Dann darf Königsdörfer wieder spielen.
Ich muss sagen, jeder von uns hat hier mindestens im Podcast schon dreimal erwähnt, dass der HSV immer so ausrechenbar ist. Und dann ist das Element Jatta wenigstens das einzige Element bei dem HSV, was nicht ausrechenbar ist. Also der weiß der Gegner nicht, was er kriegt. Ne? Und,
nee. Immerhin.
Ja, korrekt. Vor allen Dingen weißt du auch nicht, ob du jetzt mit Jatta oder Königsdörfer spielst. Das ist ja auch nochmal ein bisschen was Unterschiedliches.
Definitiv.
Also Königsdörfer vielleicht noch mehr, ein bisschen mehr auch Sturmspitze teilweise oder noch torgefährlicher, aber so wie es läuft, ist es top, tabellarisch ist es super, man kann natürlich auch, also ich würde sagen, spielerisch sind wir noch nicht bei einer 10 von 10, da gibt es auch schon ein bisschen kritische Töne und da fragt auch gar nicht zu Unrecht Basti Hinterland, spielen wir wirklich gut oder ein bisschen scheiße, aber mit einem überragenden Torwart? Also ein bisschen scheiße spielen wir vielleicht schon, aber die Ergebnisse sind da und wir spielen vor allen Dingen, das ist das Wichtigste, nicht unentschieden.
Und wenn ich euch jetzt mal, oder ich habe es am Wochenende, habe ich mich da nochmal hinterfragt, so die letzten Spiele, wo wir ja eigentlich auch immer nur knapp irgendwie gewonnen haben und irgendwie auch nicht so richtig überzeugt haben, aber am Ende des Tages, hey, die Spiele sind irgendwie, ist vorbei, wir haben 3 Punkte mitgenommen, es ist ein Ergebnissport und klar, wir wollen schönen Fußball sehen und das sehen wir teilweise auch. Ich finde, wenn wir jetzt an der Chancenverwertung vorne nochmal irgendwie nochmal ein bisschen was machen, so, dann bin ich vollkommen fein damit.
Genau, also das,
also ich muss hier nicht in Schönheit sterben.
Genau, also ich sag auch lieber so als bisher perfekt gespielt und weniger Punkte. Man muss natürlich sagen, unser Torverhältnis, also gerade die 9 geschossenen Tore, das ist bis Platz 10 hat eigentlich kein Team so wenig geschossene Tore. Wie gesagt, das sind jetzt die Spiele, ich bin mir ganz sicher, dass wir am Ende der Saison zu den Teams gehören, die mit die meisten Tore geschossen Denk haben. Auch, und das ist jetzt gerade nur eine Phase und da wäre es zu früh, nach dem 7. Spieltag zu sagen, ja, wir müssen auch offensiv. Darauf, so wie wir jetzt spielen, darauf lässt sich super aufbauen und sehr gut arbeiten.
Ja, weil wir halt auch die viel wichtigere Kennzahl fast 3 Tore halt nur gefangen haben. So. Und das ist ja, was langfristig halt einfach super gut ist.
Sorry, das ist noch krasser, ne? Also man kann sagen, unsere geschossenen Tore mit 9, da hinken wir hinterher, aber wir führen meilenweit mit 3 Gegentoren, ne?
Ja.
Und, sorry, eben. Auch das muss ich sagen, es mustert sich so langsam Spieler. Ich finde, das größte Lob ist immer, wenn ein Spieler nicht nur ein-, zweimal gehypt wird, sondern irgendwie so konstant gut spielt. Und das sehe ich bei Vuskovic. Also das ist wirklich für mich im Moment ein Outstanding-Spieler, der in den Zweikämpfen den alles abräumt, konstant gute Leistung bringt. Also ich glaube, ich bin mir echt ziemlich sicher, dass der gerade in allen Scouting-Abteilungen in der ersten Liga krass aufblüht.
Aber ich glaube, da ist er nicht der Einzige leider. Also ich glaube, dass wir mit Vuskovic, also mit Heuer Fernandes, fangen wir mal mit Heuer Fernandes an, der eigentlich auch in der letzten Saison schon überragend auch gehalten hatte. Klar, er hatte auch mal irgendwie einen Patzer drin, aber welcher Torwart hat das nicht? Dann, also, und ich finde...
Sorry, Lob an Walter, weil er immer auf ihn gebaut hat und jetzt erntet, was er an Vertrauen geschenkt hat.
Was würdet ihr sagen, die drei Spieler, ne? Wahrscheinlich kommt noch Reis bei dir, ne? Vuskovic, Reis, Heuer Fernandes.
Genau.
Wo würdet ihr sagen wir die verlassen, wir gucken in die Zukunft und wir haben nur die Info, sie verlassen den Verein. Auf welche Vereine würdet ihr tippen, wo sie hinwechseln würden? Wo würden die Spieler vielleicht hinpassen?
Also ich sag mal, ein richtig krasser Aufstieg wäre gerade jetzt unfassbar, wäre... Aber passend wäre Freiburg. Die spielen ja ganz oben mittlerweile mit.
Wer geht da hin? Alle drei oder was?
Ich könnte mir alle drei da gut vorstellen.
Ich glaube, Reis wäre so einer, der zu Dortmund passen würde.
Ja.
Es ist einfach so vom Gefühl her. Ich glaube, der würde da gut hinpassen. Heuer Fernandes hätte ich tatsächlich, wenn jetzt Trapp nicht gesagt hätte, er bleibt bei Frankfurt, hätte ich gesagt, das wäre so einer für Frankfurt gewesen. Mhm. Und Vuskovic, den sehe ich tatsächlich eher im Ausland. Den sehe ich gar nicht so in Deutschland, den sehe ich, glaube ich, eher so in der englischen Liga. Ja.
Ich glaube, ich sehe Reis bei so einem Union Berlin.
Aber die Diskussion bringt keinen Spaß, ne? Wir wollen alle drei halten. Okay. Also deswegen lasst
aber trotzdem, Abbruch, also Abbruch. Aber ich trotzdem glaube ich, sind das auf jeden Fall im Moment die Spieler, wo viele ihre Augen drauf haben.
Definitiv, man sind derbe. Boah, ich glaube, so eine Heuer Fernandes zum Beispiel.
Das ist ja ein Libero, ein perfekter Libero, der einfach als Torwart auch noch perfekt hält.
Also der ist so wie Ortega.
Aber da kannst du noch sagen, dass der, finde ich, noch bei Ecken und Flanken durch seine Körpergröße vielleicht auch durch ein paar Scouting-Systeme durchfällt. Und das sehe ich bei den anderen halt gar nicht, bei Vuskovic und Reis.
Ja, ich glaube, Bayern wird ganz krass an Heuer Fernandes als zweiten Torwart.
Das wird er nicht machen. Glaube ich nicht.
Ortega, Man City, weißt du, so ein bisschen ähnlich.
Ja, aber da geht es dann um die Kohle. Und ich glaube, dass Heuer Fernandes, nee.
Ja, wenn wir aufsteigen, alle drei bleiben da, beste Leben.
Ja, das ist sowieso die beste Medizin irgendwie, um Spieler zu halten, hören aufzusteigen halt, ne?
Wir haben auf jeden Fall relativ viel dafür ausgegeben, für den Aufstieg. Und zwar kleines Transferquiz. Wie viel... Oder nenn die ersten fünf Plätze von den Vereinen in der zweiten Liga, die am meisten Geld ausgegeben haben.
Naja, erster HSV.
Ja.
So, zweiter würde ich mal behaupten, ist Hannover.
Nee, Hannover ist so im Mittelfeld.
Okay.
Boah, zweiter, ich gebe euch einen Tipp, weil es natürlich nicht ganz so easy ist, aber zweiter ist mit einem Drittel der Ausgaben von uns St. Pauli.
Ah, okay. Bei denen weiß ich zum Beispiel überhaupt nicht, wen die geholt haben.
HSV
oder?
Und dann kommt ganz lange nichts. Und dann
ja, was würdet ihr denn tippen? Wie viel hat HSV ausgegeben?
9 Millionen.
Ja, und das Krasse ist, dann kommt der zweite, St. Pauli, mit 3 Millionen. Fürth hat dann schon 2,5.
Aber wie haben wir denn eingenommen?
Ja, mehr. Also durch halt, ich glaube, wir hier allein schon 6 Millionen durch Onana, paar hunderttausend noch durch
Alidou.
Nee, Alidou for free, ne, oder?
Ja.
Ja, ein paar hunderttausend durch hier der Frankfurt nach Dings Juve.
Kostic.
Kostic. Mhm. So, und ich weiß nicht, ob wir überhaupt noch, haben wir noch da irgendwas eingenommen? I don't know. Auf jeden Fall, vielleicht nicht mehr, aber dann haben wir effektiv irgendwie 2 Millionen oder sowas ausgegeben. Also alles okay, aber das ist halt schon krass. So ein KSC, 0 Euro, Kiel, 0 Euro, Sandhausen. Also ich sag mal so, Hannover hat 500.000 ausgegeben und sind damit auf Platz 8 in der zweiten Liga. Hm. Schon crazy, wenn man da den 9,8 sieht. Das sind nochmal andere Dimensionen.
Aber geil. Neue Spieler bei uns. Habt ihr Mikkel Brenzes gesehen? Ich weiß gar nicht, wie man ihn richtig ausspricht, aber den neuen, der jetzt noch gekommen ist, den rechten Verteidiger.
Der 18-Jährige.
Ja. Habt ihr gesehen, wie der läuft?
Nee.
Der läuft von der Fußstellung her wie so ein V.
Ja, so das Gegenteil von X-Beinen sozusagen.
Total. Und läuft so komplett nach außen und watschelt. Also, ganz komisch aus. Also achtet mal drauf beim nächsten Warmmachen irgendwie.
Geil.
Wie der, ja. Also ich hätte den gern mal sprinten gesehen oder überhaupt mal gesehen, wie der irgendwie ansetzt, irgendwie zum Laufen. Es sah auf jeden Fall echt wild aus.
Ja, das ist ja bestimmt ein schneller Typ, ne? Oder? Ja, ich meine, 18-Jährige sind immer schnell. müssen schnell sein.
18 Jahre, wow, Wahnsinn, ne?
Also, ja. Ah, ich würde gerne mal sehen. Mal gucken, wann der mal reingeworfen wird.
Ja, ja.
Ist schwierig.
Mittlerweile. Also ich bin ja ein großer Fan von ihm in der letzten Saison gewesen, weil er einfach auch so torgefährlich war. Aber irgendwie, glaube ich, kommt er mit der Position, das matcht halt nicht zu 100%.
Ich finde, er hat jetzt ein bisschen so die Stellung in Hamburg bei den Fans.
Diese Aogo-Stellung, ne?
Ja, Aogo, Aaron Hunt, so, wo alle, auch die so Mittelahnung nur von Fußball haben, ja. Sagen so, boah, Haier, nee, ey, das nervt, der ist kein richtiger Verteidiger. Und der hat paar auch so geile Bälle gespielt, jetzt wieder. Aber irgendwie erwischt man sich dann selber, wo man dann doch sagt, okay, man achtet drauf und diese eine schlechte Aktion, deswegen muss er dann irgendwie
ausgewechselt werden. Ist ja auch immer nicht ganz einfach, wenn du eine Mannschaft hast, wo du so Spieler wie Reis, Heuer und Vuskovic und ein Kittel, der jetzt gut gespielt hat am Wochenende, dann ein Bobby, der trifft, dann hast du einen Dompe, der irgendwie auf der Außenbahn irgendwie rumwirbelt. Natürlich fällst du dann mit irgendwie einer ein, zwei schlechten Aktion oder Aktion, wo du nicht so gut aussiehst, natürlich schon auf. So, und dann, ist das natürlich auch Hamburg.
Was würdet ihr sagen, wenn er jetzt hier sitzen würde und sagen würde, ey Jungs, was wollt ihr eigentlich? Ihr habt doch gerade erzählt, wir haben 3 Gegentore bisher kassiert. Also die Abwehrleistung ist ja bisher, anscheinend stimmt ja die Chemie da hinten oder die Mischung, die ich da reinbringe. Bei 3 Gegentoren.
Kann man nichts gegen sagen, ja.
Klar. Ist immer so ein bisschen meine Theorie auch früher gewesen, wenn du eine Abwehr hast, die einfach nichts fängt, so dann muss man irgendwie auch an ihr festhalten. Also ist schwer, dann was vorzuwerfen. Ne? Aber trotzdem, ich bin
bei. Habe ich so noch nicht drüber. Ja, gebe ich dir recht.
Also
ja.
Ist wie Arne Friedrich früher bei der Nazio. Immer der konnte gar nichts, den mochte ich auch nicht. Aber irgendwie hat er das Gleichgewicht da hinten reingebracht, dass die anderen dann, weil er eben nicht nochmal mit nach vorne gelaufen ist, noch eine zusätzliche Absicherung war und hatte dadurch auch einen extremen Mehrwert. Trotzdem, ich vermisse Leibold. Ich vermisse ihn. Ja. Ich vermisse Leibe. Es ist für mich einfach ein Spieler, der scheint ja auch unglaublich gut. Er hat der Kittel-Podcast ja auch nochmal unterstrichen. Der bringt eine geile Chemie in die Truppe, scheint ein geiler Kerl zu sein. Für mich ist er in Topform einer der Führungsspieler, einer der besten Spieler beim HSV. Wenn er wieder zum Torbutler wird, das war eine überragende Saison. Klar braucht er noch seine Pause nach dieser langen Verletzung, aber ich glaube.
Aber dann kann ich ja jetzt genau das, was du gerade gesagt hast, einfach nochmal wieder rausholen. Wenn wir nur 3 Gegentore gefangen haben, warum gibt es ja eigentlich auch...
Warum fehlt er dann? Ja, ist richtig. Ich glaube langfristig, weil ich glaube, der genau das machen kann, was du wiederum eben eingefordert hast, der sich offensiv noch ein bisschen besser einbringt. Und wir haben auch am Anfang gesagt, im Moment fehlen die Flanken. Leibe hat schon viele gute Flanken geschlagen. Ist es nicht der beste Flankengeber in der Truppe?
Ja, ich muss sagen, Dompe hat schon, du hattest ja die Statistik nach dem Spiel auch nochmal irgendwie in unserer WhatsApp-Gruppe gepostet, die meisten Flanken hat Dompe ja geschlagen und er hat über außen schon ordentlich gewirbelt, ne, und ist wieder reingezogen, war teilweise auch ein bisschen unberechenbar, geht er jetzt links vorbei, rechts vorbei, die Flanken kamen jetzt noch nicht alle hundertprozentig auf den Punkt, aber zumindest kamen da Flanken rein.
So. Ich fand ihn auch gut. Also eine Bereicherung, dass dann jetzt nicht jede Aktion top ist, weil ich glaube, wenn jede Aktion geil wäre, dann wäre auch irgendwann mal in der ersten Liga oder so. Oder wäre nicht beim HSV nur, weil der bringt ja alles mit, ne? Ich meine, mit Schnelligkeit und körperliche Voraussetzung und alles so.
Das ist für mich ja wie Castellin, ne? Also der erinnert mich ja so 1:1 an den Typen.
So. Ja, ein bisschen der letzte Pass, so die letzte Aktion war bei ihm dann halt manchmal so, aber davor hat man immer gesagt, so, okay, geil, bringt Schwung rein und so der letzte Ball kann, glaube ich, nochmal so ein bisschen besser werden, aber ich sag mal so, auch mit ihm, was heißt auch mit ihm haben wir gewonnen, aber auch.
Aber was sagt ihr zur Elfmeterentscheidung? Also gab es ja auch nochmal kurz vor Ende irgendwie Benesch, der dann eingewechselt worden ist, der, also gab es dann Kontakt? Ja, reicht das? Also ich fand es eher, der Schiedsrichter pfeift zum Elfmeter und bekommt dann über sein Headset oder wie auch immer eine Info vom Videoschiedsrichter, dass das Ganze nochmal gecheckt wird. Und eigentlich darf der Videoschiedsrichter sich ja nur einmischen, wenn es eine wirklich klare Fehlentscheidung war. Und ich finde die Entscheidung, auch trotz HSV-Brille, fand ich zu hart, da Elfmeter zu pfeifen. Aber es ist für mich keine klare Fehlentscheidung.
Ja, ich weiß, was du meinst. Das habe ich auch gesagt, natürlich, im Stadion. Und ich finde es
wenn du jetzt die...
Ja, ich weiß, ich finde es super 50-50, weil... ich habe es jetzt nur im Stadion oder auf dem Fernseher so gesehen, ne? Genau. Aber mir nicht nochmal angeguckt, aber da habe ich es so empfunden, dass wenn Benesch stehen geblieben wäre, dann wäre er getroffen worden und dann wäre es eigentlich relativ klarer Elfmeter. Nur das Problem war so ein bisschen, er springt so ein ganz bisschen vorher ab, irgendwie ist schon so halb in der Luft, dadurch kommt eventuell ein Kontakt zustande, eventuell auch keiner. Und das ist halt so ein bisschen, was so ein bisschen schwierig ist. Es ist eigentlich auch dumm im Endeffekt von Benesch, dass er da irgendwie hochspringt, da muss er dann eigentlich stehen bleiben, weil dann kriegt er den Elfmeter sicher. So, das muss man sagen, das kann man ihm ein bisschen ankreiden.
Aber auf der anderen Seite, also den Fehler, finde ich, hat in dem Fall hat der Schiedsrichter gemacht, weil er gepfiffen hat. Hätte er nicht gepfiffen und der Videoschiedsrichter oder der HSV hätte dann lamentiert und hätte gesagt, hier, ey, es muss Elfmeter geben, der Videoschiedsrichter hätte sich gemeldet, dann hätte ich auf jeden Fall gesagt, okay, das ist keine Fehlentscheidung, dass er da nicht gepfiffen hat, weil den musst du nicht geben. Aber wenn er pfeift und der Videoschiedsrichter sich dann einmischt, dann darf er ihn eigentlich nicht
zu. Ist halt die Frage, ob es da wirklich einen Kontakt gab oder nicht. Ne? Ja. Und das hat man super schwer gesehen. Klar, im Zweifelsfall dann die Entscheidung, die schon gefällt worden ist. Aber er war dann offensichtlich der Meinung, dass es keinen Kontakt gab. Also zum Glück war das nicht ausschlaggebend. Und wir haben das Ding gewonnen mit Top-Stimmung hinten raus. Und alles gut. Samstagabend, Flutlichtspiel, was will man mehr.
Gute Stimmung. Und Lukas401 schreibt uns, Meinung von Muchel zu dem Einsingen in 28b vorm Spiel. Finde gut, dass es gemacht wird. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal mitbekommen habt. Die Ultras treffen sich ja immer unten unter 28b an ihrem Infostand, an ihren Ständen, wo sie ihre Soli-Shirts und Sticker.
Wo ist das im Stadion?
Das ist Nord. Auf der Nord, 28b, quasi direkt in der Ecke drin, wo vorher auch
Richtung Ost,
das, ne? Volksparkett,
genau, war. Nordost, ja.
Da waren wir auch mal auf dem Volksparkett.
Genau, ja, ja, ja. Und direkt hinter dem Volksparkett quasi ein Gang weiter, da haben sie ihre Stände und da werden dann Sticker verkauft und Soli-Shirts und Schals und alles Mögliche. Und da trifft sich die Szene und immer vorher und geht dann gemeinsam runter in den Block. Und vor dem Spiel gibt es immer noch ein gemeinsames Einsingen. Da werden dann irgendwie die Lieder angestimmt und sich schon mal heiß gemacht. Und dieses Mal war es ganz besonders. Der eine Capo von uns hat sich oben auf den Tisch gestellt und hat nochmal eine Ansage und eine Ansprache an die Szene und die ganzen Fans, die da unten stehen auf der Nord, gegeben und hat nochmal so einen kurzen Recap gemacht, irgendwie so, wo man irgendwie mit der Szene herkommt, dass es irgendwie eine ganze Zeit lang nicht einfach war, dass man durch den Wegfall von der CFH und Poptown irgendwie in Hamburg in so ein Loch gefallen ist, dass es irgendwie keine richtige Ultragruppierung mehr gab und dass sich da in den letzten Jahren jetzt einfach viel entwickelt hat und hat da wirklich auch nochmal an alle Gruppen appelliert, dass man irgendwie das Ganze ernst nehmen soll, dass man auswärts zu fahren hat, dass man zu supporten hat und den Verein eigentlich bedingungslos unterstützt und das nicht nur im Stadion, sondern auch in der ganzen Stadt, dass man jede Straße in Hamburg irgendwie vollstens supportet und überall zeigt irgendwie, wir sind der HSV und quasi unserem Stadtteil Nachbarn hier in Hamburg keinen Meter Freiraum lässt und das war auf jeden Fall eine coole Ansage, dann wurden irgendwie noch zwei Rauchtöpfe gezündet und dann ist man runtergegangen und hat sich quasi motiviert da oben und ich fand, es hat gut funktioniert und also wer das nächste Mal Bock hat, irgendwie schon vor dem Spiel ein bisschen irgendwie in Stimmung zu kommen und sich mit einzusingen, schau gerne mal da oben da vorbei. Und
wie würdest du, wenn wir schon mal im Thema sind, sagen, so die aktive Szene beim HSV ist gut sozusagen? Ich meine, wie kann man sagen? Oder sind da überdurchschnittlich viele Fans? Oder war das auch schon mal besser? Oder befindet man sich eher auf dem richtigen Weg? Oder ist das dann doch irgendwie ein bisschen schwierig und ein bisschen...
Es kommt immer drauf an, womit du dich vergleichst. Ne? Also ich finde... Ich mache ja immer so ein bisschen der CFH hängig, kreide ich das immer so ein bisschen an, dass wir lange Zeit in Hamburg einfach auch eine schlechte Szene hatten, so, weil die sich mit der Ausgliederung quasi zurückgezogen haben. Natürlich konsequent, weil sie gesagt haben, wir gehen diesen Weg nicht mit, so, und lösen uns quasi als Gruppe auf und werden nicht mehr als Gruppe den Verein supporten, weil sie einfach hinter der Ausgliederung überhaupt nicht standen. Ich für meinen Teil hätte jetzt so gesagt, irgendwie, vielleicht wäre es irgendwie cool gewesen, wenn man gesagt hat, okay, wir stehen da nicht voll hinter, aber trotzdem ist es immer noch unser Verein und wir finden einen Weg, dass wir trotz Ausgliederung unseren Verein immer noch supporten und das weiterhin irgendwie sich gegen die Kommerzialisierung und gegen diese ganzen Themen aussprechen, aber so sich komplett irgendwie rauszuziehen und zu sagen, nee, wir lösen uns auf, fand ich in dem Moment oder finde ich nach wie vor einfach einen großen Fehler. Und das hat natürlich so ein Loch irgendwie in Hamburg in die Szene gerissen. dass einfach keine aktive Szene da war. Und das braucht einfach immer Zeit, bis sich sowas wieder bildet. Dann gab es noch Poptown, die aber auch eher...
Ja, was da passiert, das interessiert mich irgendwie auch sehr. Gibt es da Comeback-Chancen?
Nee, oder also Poptown hat sich...
Sind sie rausgewachsen?
Ja, zum Teil sind sie rausgewachsen, haben sich aber auch mit anderen Gruppen, haben sie sich irgendwie angeschlossen und haben das Projekt Poptown irgendwie auf Eis gelegt. Oder
es waren ein paar Jungs, mit denen ich zur Schule gegangen bin und die auch aus meiner Ecke kamen. Und dann fand ich immer schade. Als Junge, die da vorne am Zaun zu sehen, war immer cool.
Haben auch
viel bessere so, aber...
Ja, aber ich finde, sie haben zumindest was so, dass diesen Ruf, den der HSV ja lange Zeit hatte, auch aus den 80ern, dass man immer so ein bisschen rechtes Gedankengut in der Kurve hatte und so, das sind so Sachen, da hat Poptown auch einen großen Teil dazu beigetragen, genauso wie mit der CFH, dass das beim HSV einfach überhaupt nicht mehr ist, dass das politisch zumindest... Das ist ja immer Auslegungssache, aber zumindest kein rechtes Gedankengut mehr in der Kurve ist und da irgendwie viel dafür getan haben, dass wir da deutlich besseres Ansehen haben. Und also deswegen waren wir lange Zeit mit der Szene irgendwie, sind wir da in so ein Loch gefallen und es hat lange gedauert jetzt, bis sich da wieder neue Gruppierungen mit Castaways, mit CDN, mit Iron Loyalty, mit Forza und wie sie nicht heißen. Wir haben ja ziemlich viele Ultragruppierungen, wenn man das mal so sieht. In anderen Städten gibt es irgendwie eine große Ultragruppierung und in Hamburg gibt es ziemlich viele, wo ich jetzt manchmal das auch nicht so geil finde, weil ich manchmal schon cooler finden würde, es wird irgendwie eine große Gruppe geben und da würden alle an einem Strang ziehen. So hast du immer so das Problem, alle müssen irgendwie miteinander auskommen und müssen irgendwie zusammenhalten. Aber ja, so sind wir dann, hat das jetzt einfach eine ganze Zeit lang gedauert, bis wir wieder irgendwie eine ganz gute Szene haben, die stimmungstechnisch, finde ich, jetzt hat man ja gegen Karlsruhe auch gehört, echt Gas gegeben haben da auf der Nord. Und da wächst gerade echt was zusammen, viele, viele junge Leute und wenn die jetzt dabei bleiben, wenn dann irgendwann auch nochmal der, in Anführungsstrichen, Erfolg kommt, dass wir aufsteigen, dass man sowas wieder mitmacht, ne? Also klar ist erste Liga auch nochmal was anderes, wenn du nach Frankfurt fährst, als wenn du jetzt irgendwo nach Fürth oder Sandhausen fährst. Wenn du erstmal wieder Erstliga-Luft schnupperst, jetzt irgendwie morgen fahre ich nach Dortmund und schaue mir Dortmund gegen Kopenhagen an, weil wir mit den Kopenhagenern zusammenfahren. So, da freue ich mich schon wieder drauf, mal wieder irgendwie die Tribüne von Dortmund da gegenüber zu haben, die Südtribüne, die einfach wie so eine Wand ist und auf so eine Sachen freut man sich dann ja auch, wenn man wieder in der ersten Liga spielt.
Ich muss auch sagen, ich bin aus Kiel gekommen und es ist einfach eine geile Autobahnfahrt, weil du an jeder Autobahnbrücke siehst du dann diese besprayten HSV-Logos und man muss ja auch fairerweise sagen, das unterscheidet den HSV von vielen Erstligavereinen, diese unglaubliche Präsenz von Hamburgern deutschlandweit. Also du findest ja überall HSV-Fahren, also in Hamburg jeder Stromkasten, dann auf den Autobahnen um Hamburg herum die ganzen Brücken, die besprayt sind.
Und das meine ich, ich will gar nicht wissen, was hier los wäre, wenn wir erste Liga spielen, geschweige denn international oder erfolgreich in der ersten Liga wären. Ich will gar nicht wissen, was wir in Hamburg, was das hier für einen Hype auslösen würde. Wenn man mal nach Frankfurt schaut, was das in den letzten Jahren da in der Stadt gemacht hat mit denen, und da würde ich mal behaupten, das würde in Hamburg noch viel, viel geiler sein.
Ach, das wäre so geil, ne? Ja. Vielleicht, Frankfurt ist, hätten wir sein können, aber es sollte genau unser Vorbild sein. Einfach nur geil. Ja. Aber sehr, sehr interessant, Muchel. Vielleicht müssen wir nochmal irgendwann mal tiefer in die Fanszene einsteigen, weil ich muss sagen, ich finde das immer super interessant. Aber es ist ja schön zu hören, dass wir auf so einem guten Weg sind.
Wie sieht's aus? Wollen wir mal einen Ausblick auf das nächste Spiel machen?
Ja, ich hoffe.
Wir haben nämlich eine Sprachnachricht bekommen. Und ich würde die einfach mal abspielen und dann lass uns mal anfangen, über das nächste Spiel zu diskutieren.
Hau raus.
Jo, moin moin an den Podcast. Schöne Grüße aus Eckernförde. Moin. Genau, ich habe auch eine ganz steile These aufzustellen. Und ich behaupte, dass wir jetzt im 9. Anlauf gegen Holstein Kiel endlich die ersten 3 Punkte einsammeln werden. Ich glaube, es werden richtig geil viele Auswärtsfans mit dabei sein.
Was?
Im 9. Anlauf.
Ja, das heißt, die letzten 8 Male haben wir nicht, also das heißt, das war die letzten 4 Jahre haben wir nicht gewonnen. Eins immer.
Ich sage euch ganz ehrlich, das war für mich der Tiefpunkt letzte Saison in Kiel. Das war das Schlimmste, eins der schlimmsten Spiele, was ich je gesehen habe.
Ja, ich weiß genau, was du meinst. Ich kann mich sogar noch an das Spiel vom Fernseher erinnern. Und das soll was heißen. Das soll was heißen.
Wow. Ich war mit Muchel sogar da. Und es war grausam, aber ich glaube,
das war, wo Wüstefeld den Mob beruhigt hat.
Ja. Ja, aber auch diese, wie man da reingelassen wird bei Kiel, dann so durch diese Türen dürfen dann immer nur 5 Leute, wie so durch so eine Schleuse durch, dann, es war echt.
Ja, ist halt eine andere Welt. Aber das ist ja auch schon das, was Meffert irgendwie in der Podcast-Folge hier bei uns erzählt hat, dass wenn der große HSV kommt, dann sind die einfach maximal motiviert und dann sind da so Spiele, dann, ja.
Das ist krass, das war der Kittel auch so. Oder, ich weiß nicht, ob es gesagt hat während der Folge oder danach, aber dass die spielen ja alle wie Atletico Madrid dann und guckst dir eine Woche vor im Video den Gegner an. Da hat er halt dann gespielt wie Sandhausen.
Also die Quote sagt auch aus, dass es gar nicht safe ist für den HSV, in dieser überragenden Form eine 2,05-Quote in Kiel zu haben. Das ist schon tough.
Und jetzt die These, ich glaube, ich habe sie schon mal gebracht. Sollten wir jetzt das Spiel gegen Kiel gewinnen, dann würde ich bei Tipico großen, ich will mich noch nicht festlegen, weil ich werde an so einen Aussagen hier ständig gemessen, ich kriege ständig irgendwelche WhatsApp, was ich hier gesagt habe. Ich würde auf jeden Fall eine große Summe Geld darauf setzen, dass wir dann safe aufsteigen.
Ja, das ist gut. Weil große Summe ist ja schon größer als 500 wahrscheinlich. Ne?
Come on, ey. Ich lege mich jetzt da drauf. Aber nein, also ich glaube tatsächlich, dass so eine Spiele, wenn wir jetzt gegen Kiel gewinnen, das ist, dann ist die Saison wirklich was anderes, dann sind wir einfach auch dran.
Auch ganz geil, Freitagabend 18:30 Uhr.
Ja, geht so.
Ja, aber ich irgendwie finde so, also so an die Flutlicht ist es noch nicht, ne? Ja. Bei Abpfiff. Nee, es ist noch nicht, es ist 20:30 Uhr.
Also klimaneutral wird man es wahrscheinlich anmachen.
Ja, absolut. Ja gut, Samstagabend Flutlicht ist aber nochmal geiler. Ich dachte ehrlich gesagt an Flutlichtspiel, deswegen habe ich ganz geil gesagt.
Aber es geht ja abends, jetzt wird schon immer früh dunkel und aber an der Küste ist es wahrscheinlich noch ein bisschen, kommt drauf an, wie das Wetter ist.
Egal, auf jeden Fall erst mit einem Sieg vorlegen, dann kann man das Wochenende nämlich ganz entspannt auch Fußball schauen. Mhm. Du bist da, Muchel.
Ja, safe.
Kai, was auch noch, keine Ahnung, ob du da bist oder nicht.
Ich bin leider nicht da, nee, leider nicht.
Ja, ich auch nicht, weil Frau hat Geburtstag. Mies.
Da könntest du ihr doch.
Ja, eigentlich das.
So ein Wochenende in Kiel.
Ja, schöne Pre-Birthday-Dinner am Imbiss mit einer Currywurst schenken.
Nee, genau während des Spiels irgendwie so ein Wellness-Gutschein.
So ein Erlebnis-Stadionbesuch oder so.
Oder irgendwie so ein, hier, wie heißen denn diese, wo du in so einem Raum eingesperrt wärst und dann irgendwie versuchen kommst, musst raus hier. So Escape Room.
Ja.
So ein Escape Room in Kiel. Gato
geht aber nach einer Minute raus, zum Spiel und lässt sie dann so 90 Minuten im Escape Room.
Ja, wie lange brauchen die so in der Regel? Boah, 90 Minuten. Okay, alles klar, okay, check.
Nein. Ja, das wäre, aber ist natürlich schade, weil nah dran, ne, ist ja immer cool. Mhm. Und jetzt, also ich denke mal, der HSV kann jeden Fan gebrauchen in Kiel. So viel steht auf jeden Fall schon mal fest. Aber wenn wir da mit der gleichen Siegesgeilheit reingehen, ist alles wunderbar. Und ich finde, Hauptsache, man spielt nicht unentschieden, ne? Wenn wir dann verlieren, dann soll es so sein. Aber wenn man da ein bisschen Sieg oder Sarg spielt,
ich bin schon gespannt, wann wir denn das erste Unentschieden hier haben, was wie du damit umgehst, Kato.
Ja, enttäuscht. Ich werde sehr enttäuscht sein. Selbst wenn wir wahrscheinlich ein 3-0 aufholen, also 0-3 und dann Unentschieden. Ja, Unentschieden, das ist die Mission. Wenn wir 0 mal Unentschieden spielen, steigen wir sicher auf. Weil so oft werden wir nicht verlieren.
Okay.
Das geht gar nicht.
Habt ihr gestern die DFB-Pokalauslosung verfolgt?
Ja.
Oder wie habt ihr sie verfolgt mit dem Ergebnis?
Also ich war super unzufrieden.
Ja.
Ich habe sie auch nicht live verfolgt, weil...
Ich hoffe, dass bis dahin Tedesco noch Trainer ist.
Ja.
Mhm. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, also ich finde ihn als Typen finde ich ihn komisch. Ich finde, er passt auch nicht zu Leipzig. Also er passt schon zu Leipzig, aber irgendwie finde ich, passt er auch nicht zu Leipzig. Und so richtig einen Bomben-Saisonstart haben die jetzt auch nicht hingelegt, die Jungs. Dann spielen sie natürlich international eine Woche später gegen Real Madrid. Bin ich mal gespannt, wie da die, Gewichtung auf den DFB-Pokal gelegt wird. Sollte Tedesco dann noch Trainer sein, würde ich mal sagen, sind die Chancen, sind nicht 50-50, aber ich würde mal sagen so
irgendjemand bei Discord,
60-40.
Ja, irgendjemand bei Discord hat mich geschrieben, wir haben noch nie
in Leipzig verloren.
Ja, also perfekt, ich glaube es einfach. Ich habe jetzt gar nichts, das hinterfragt die Geschichte, aber wunderbar. Besser geht's ja nicht. Also, wenn wir da, das wäre natürlich ultra geil. Dann geht alles in der Saison, ne? Wenn wir da, aber das Los ist natürlich schon mies, ne? Ich hätte schon irgendwie jetzt gerne immer gegen irgendwie.
Auf der anderen Seite sind wir auswärts deutlich stärker noch als zu Hause. So, wir spielen auswärts stärker.
Ja, es hätte uns,
aber so Timo Werner und, wie heißt der andere?
Upamecano.
Und ja, ja,
der, nee, der ist doch Bayern.
Der ist ja jetzt bei Bayern, jetzt der andere.
Ein Kuku.
Und Kuku.
Ja.
Kuckuck.
Olmo, Leimer, Kampel. Die haben schon echt ganz gute Reimer, Orban. Gulaschi, der Torwart von Dings aus wie Gulaschi hier.
Finde ich so witzig, weil
stimmt, da stimmt, von Karlsruhe, ne?
Gegen Leipzig kannst du ja gar nicht so deinen Spielstil durchsetzen, weil du einfach, ich kenne kein Zweitliga-Bundesliga-Spiel, wo wir irgendwie die ganze Zeit den Ball hinterhergelaufen sind. Und gegen Leipzig kriegst du das dann zu 100%. Mhm. So erst recht auswärts. Mhm. So. Und ist ja eigentlich ein neues Spiel für den HSV dann. Also liegt uns, glaube ich, auch ganz gut. Also können wir auch irgendwie so, aber irgendwie ist es ja überhaupt nicht, fast ein anderer Sport. Mhm. Überhaupt nicht vergleichbar mit so einem Zweitligaspiel.
Aber ja, wir werden sehen. Also wir reden uns jetzt nochmal schön stark. Das ist sehr gut. Sollte Tim Walter dann auch mit seiner Mannschaft machen, dass wir da nichts zu verlieren haben. Das ist natürlich schon mal, davon gehen wir aus. Aber in klammen finanziellen Zeiten finde ich nur, deswegen habe ich es eben gesagt, wäre natürlich geil, wenn wir so bis ins Achtelfinale mit irgendwie relativ leichten Gegnern gekommen wären und dann erst die vermeintlich starken Mannschaften bekommen hätten. Aber so ist halt der Pokal. Letzten Jahre hatten wir relativ leichte Auslosungen. Jetzt ist es halt mal Leipzig, aber ich bin auch frohen Mutes. Die müssen uns erstmal schlagen, ne?
Aktuell. Leipzig hat eine schlechte Offensive, trifft auf die mit Abstand beste Abwehr der zweiten Liga. Also ja.
Ah, herrlich, herrlich, herrlich. Ja, das war doch gut. Jetzt haben wir zwar gar keinen angerufen, aber können wir uns auch sonst für nächstes Mal oder ja. Hat noch irgendwann jemand, sonst können wir uns auch, wir können auch jemanden anrufen und fragen, wie er das Spiel gegen Kiel tippt.
Ja, können wir machen.
Ja, währenddessen schaue ich mich mal bei Kicktipp rein und da sieht es nämlich richtig mies aus.
Ich rufe einfach mal, ich habe ja schon mal irgendeine Nummer gewählt.
Okay, krass. Das ging schnell.
Hallo.
Hallo, wen habe ich da dran?
Lisa Helinski am Apparat.
Ah, hier ist der HSV-Fan-Podcast. HSV, meine Frau!
Oh Gott, hi.
Lisa, was ist los? Bist du überrascht, dass wir anrufen?
Ja, schon.
Ja? Wo erwischen wir dich gerade?
Sofa.
Sofa, okay.
Aber erst seit 10 Minuten in der Tür von der Arbeit.
Ah, nochmal kurz rechtfertigen. Ja. Gearbeitet,
ja. Falls der Chef mithört, bis ja, vor 15 genau. Minuten noch im Homeoffice schwer gearbeitet.
Gerade in die Tür.
Lisa, was sagst du zur HSV-Performance bisher?
Ja, also man kann ja nicht klagen, ne?
Nee, das sowieso nicht.
Ich würde mal sagen, zweiter Platz ist wunderbar. Und was wir uns alle gefragt haben, ist, jetzt kommt ja das Spiel gegen Kiel. Wie spielen wir da? Du bist doch ein Orakel. Und was du sagst, daran wirst du jetzt gemessen.
Ja, okay. Also ich hoffe natürlich, oder ich bin mir auch eigentlich recht sicher, dass wir gewinnen. Wobei mein Gefühl gegen Kiel gar nicht so gut ist, weil irgendwie so richtig gut hat man sich da in der Vergangenheit ja nicht angestellt, wenn ich es irgendwie richtig in Erinnerung habe. Aber neue Saison, neues Glück, HSV, wie sagt man, Auftrieb oder so. Also ich hab ein gutes Gefühl für Samstag, Sonntag, Wochenende. Gott, ich hab's nicht mehr auf dem Zettel.
Wer, wow. Alles gut. Freitag.
Lisa, wer sind so im Moment deine Spieler, die bei dir ganz weit oben
Nee, wir machen. Wer schießt die Tore gegen Kiel? Die Torschützen. Wir sind immer Tipico-like. Wer sind deine Torschützen beim, was ist das, 1-0-Sieg vielleicht gegen Kiel? Was tippst du?
Torwart.
Das wäre richtig abgefahren. Euer Fernandes.
90. Minute, er geht mit nach vorne, weil nichts ging.
Ja, weil kein Unentschieden. Weil Unentschieden ist scheiße. Das wäre richtig abgefahren, wenn euer, ja.
Da müssen gut. Wir gleich mal schauen, was da für eine Quote auf Heuer Fernandes
ist. Ja, weil die Sache ist die, am Ende des Tages gewinnt man nie mit diesen Sachen. Wer schießt das Tor? Auf jeden Fall nicht genug Geld, deswegen einmal alles auf Torwart und dann funktioniert das Thema.
Ja, ist gut, du weißt, wie es läuft. Genauso werden wir es machen.
Also selbst die weiblichen Fans zocken mittlerweile bei Tipico mit. Gefällt mir.
Ja.
Ja, man muss auch ein bisschen riskieren da.
Du, ja. Nichts kommt nichts.
Ja, ist gut. Ich werde mal gleich hier bei Kicktipp unsere Runde gucken, was ich da riskiert habe. Ich glaube, das war alles scheiße.
Lisa, aber fährst du nach Kiel?
Ist übrigens Freitag. Freitagabend noch nichts vor, also wer weiß, auch mal spontan sein.
Okay, also falls jemand noch eine Karte für Lisa hat und sie mitnehmen möchte, darf sich gerne bei uns melden. Kurzes Bewerbungsschreiben und dann wir würden die Vorauswahl treffen und würden Lisa dann zu lotsen.
Ja. Finde ich fair, finde ich fair.
Da würden wir uns eine gute Mitfahrgelegenheit für dich suchen.
Und nächste Folge gucken wir dann, was daraus geworden ist aus der Story.
Ja, hört sich gut an. Okay, ich schicke euch dann auch mein Beweisfoto für Torwart-Tor in der 90.
Alles klar, Lisa. Dann pack dich mal wieder hin aufs Sofa, genieß deinen Feierabend und wir schauen mal nächste Woche Montag, was dein Tipp gebracht hat.
Ja, Bombe. Schönen Abend euch, Jungs.
Ne? Ciao, ciao. Ciao. Ja, die war gut überrascht, ne?
Ja.
War auch irgendwie so kurz sprachlos und
wusste. Ich war auch überrascht, muss ich sagen.
Heuer Fernandes, ja.
Ja, wow, das da hinten raus war natürlich schon wieder krass mit Heuer Fernandes. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut.
Tipico, brauchen wir diese Woche vielleicht mal nicht drüber sprechen.
Nee, Kickchip ist, weiß nicht.
Ja, meine ich auch.
Ja, Kickchip machen wir nächste Woche.
Machen wir nächste Woche vielleicht. Also
vielleicht nochmal kurz, nur kurze Props an Thomas Krüger, der ist jetzt Erster geworden, war vorher Vierter.
Ja.
Aber ansonsten war das...
brauchen wir nicht drüber sprechen.
Nee, das war... Wir haben auch keine Zeit mehr, wir müssen jetzt schon aufhören. Ja. Aber nun gut.
Die 8 Punkte von Muchel und
mir. Ja, come on. Also, dann nur der HSV auf 3 Punkte am Freitag und bis zur nächsten Woche.
Ciao.